Namaste, liebe Mama, wie schön, dass du hier bist. Mein Name ist Sabrina, Mama und Yogini mit Herz rund um Schwangerschaft, Geburt und das Mama-Sein. Hier bekommst du jeden Montag eine neue Meditation, die dich in dieser aufregenden Zeit begleitet, sodass du sie ganz bewusst und entspannt genießen kannst. Mehr von mir, alle Yoga- und Meditationskurse, sowohl online als auch im großartigen Ruhrgebiet, findest du unter www.mamanamaste.de. Hi, du Liebe! Ich möchte eigentlich heute ohne viel Geschnacke direkt in die Folge starten. Nur als kleiner Überblick, ich spreche in dieser Folge mit Madeleine, die als Orga-Mami in der Online-Welt unterwegs ist, über alles, was so an Orga-Kram während der Schwangerschaft wichtig sein könnte. Denn ja, ich glaube, so gut wie jede Mama kennt das Gefühl positiver Schwangerschaftstest. Und was kommt jetzt? Was bedeutet das eigentlich? Was kommt alles auf mich zu? Daher sprechen wir in der Folge darüber, aus welchen Bereichen überhaupt organisatorische Themen in der Schwangerschaft auf dich zukommen, was so die wichtigsten Dinge gerade am Anfang der Schwangerschaft sind. Spoiler, das sind nämlich vielleicht viel weniger, als wir so denken. Und einige, die total wichtig sind zu berücksichtigen, die man vielleicht eher am Anfang noch aufschiebt. Und warum es auch Sinn macht, sich ganz bewusst mit den Orga-Themen zu beschäftigen und sich nicht einfach so treiben zu lassen. Hier finde ich mich selbst total wieder, das hört ihr bestimmt bei meinen Meditationen auch oft raus, denn diese vielen offenen Fäden im Kopf, die nehmen uns ja einfach teilweise die Möglichkeit, uns voll und ganz auf das nur Schwangersein und das Genießen konzentrieren zu können. Also wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo, liebe Madeleine, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du heute da bist.
Hallo Sabrina, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass es endlich geklappt hat und ich heute von Deutschland nach Spanien funken darf.
Das stimmt. Ich glaube, wir haben gefühlt vor einem Jahr oder so mal mit dem Gedanken gespielt, die Folge aufzunehmen. Aber okay, lass uns überhaupt erstmal reinstarten für die Hörerinnen, um welches Thema es heute geht. Wer bist du, was machst du? Und vor allen Dingen, nein, womit ich starten möchte, ist, falls ihr die Podcast-Folge mit Bild schaut, was ihr machen könnt. Es geht bei Spotify und YouTube, also ihr könnt auch sonst drüber wechseln in den richtigen Kanal. Madeleine sieht super genial aus, sie hat so ein geiles Stirnband auf. Das ist kein Style, sondern das sind ihre Kopfhörer. Was ist das für ein Stirnband, Madeleine?
Das ist der neueste Style für den Winter, für alle, die schnell kalte Ohren haben. Nee, das ist mein berühmtes Kopfhörerstirnband, was ich auf Insta aber auch gerne mal meinen Schwangeren empfehle, meine Community. Also eigentlich habe ich das nicht an, wenn ich arbeite, sondern nutze gerne diese Earpods, aber oh, Markenname gesagt.
Aber, nein, hast du eher gesagt. Das ist neutral.
Okay, aber das hat jetzt mit dem Connect nicht so geklappt und als Alternative habe ich natürlich hier mein Kopfhörerstirnband, das hat, glaube ich, auch noch einen anderen speziellen Namen, kann ich nochmal nachgucken, parat. Und damit kann man wunderbar, wenn man im Bett liegt, zum Beispiel Meditationen hören oder Podcasts hören. Sehr gern Podcast. Oder, was ich auch immer gerne empfehle, unter der Geburt, wenn man irgendwie eine Wannengeburt hat oder, ja, wie auch immer, unterwegs ist und da keine Angst haben will, dass Kopfhörer rausfallen oder keine Kabel haben will. Das ist mega cool. Das ist wie so ein Jogger-Stirnband im Endeffekt und hat dann hier rechts und links die Kopfhörer drin und hier oben kann man auch noch ein bisschen was bedienen oder vom Handy aus. Und ich muss sagen, das ist ein relativ günstiges Teil, was es auf der großen A.Plattform zum Beispiel zu kaufen gibt und die Qualität ist erstaunlich gut. Also ich habe das mal ursprünglich geschenkt bekommen von meinem Mann zu Weihnachten, weil der wusste, ich höre immer so gerne Podcast im Bett und ja, mich hat das einfach immer gedrückt und gestört, wenn ich da Kopfhörer drin hatte. Und dann hat es mir geschenkt und ich bin so begeistert, dass ich das jetzt bestimmt schon, 6, 7, 8 Jahre habe.
Okay. Also auch eins der, oh, sogar in 2 Farben, krass. Yeah. Also eins der Gadgets, die anscheinend wirklich was bringen. Sehr cool, danke für den Tipp. Ja. Aber okay, dann sehr lass geil. Uns jetzt ins Thema einsteigen. Mit welchem Thema bist du heute hier zu Gast? Wer bist du? Was ist so deine Vision? Was machst du? Du hast gerade schon von deinen Schwangeren geredet.
Ich bin ganz gespannt. Ja. Ich bin im Schwangerschaftssektor unterwegs. Mein Name ist Madeleine. Ich habe rebranded im Frühjahr unter dem Namen Orga-Mami und da hört man auch schon raus, worum es bei mir geht. Ich habe mir nämlich auf die Fahne geschrieben, mehr Aufklärung und mehr Sicherheit zu leisten im Bereich Organisation und Orga-Themen für Schwangere. Also alles, was so auf der To-Do-Liste stehen sollte, wenn man schwanger ist, was man so machen muss, sind das finanzielle Themen, seien es rechtliche Themen, aber auch alles rund um die Geburt mit Anmeldung, mit Möglichkeiten, die man da hat. Wir kommen dann vielleicht später auch nochmal drauf, was es im Detail alles ist. Und ja, ich bin selbst Mama von 2 Kindern, ein Schulkind und ein Kindergartenkind und auch noch Sternenmama. Und durch diese verschiedenen Schwangerschaften, die ich hatte, habe ich gemerkt, dass so viele Orga-Themen auf einen einprasseln und man eigentlich immer das, oder bei mir war es zumindest so, dass ich immer das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich alles war, ob ich irgendwas übersehe. Und das Witzige ist, dass das nicht nur in der ersten Schwangerschaft so war, sondern auch noch in der zweiten und in der dritten, weil ich am Anfang versäumt habe, mir das alles aufzuschreiben, ne? Und gerade dann in der dritten Schwangerschaft dachte ich, das kann doch nicht sein, dass ich da wieder sitze und keinen ordentlichen Fahrplan habe, ne? Und ich hatte so eine Checkliste von meinem Arbeitgeber bekommen damals. Da waren, ich glaube, 7 oder 8 Punkte drauf, die vor allem aber so diese technischen Sachen betroffen haben. So, wann melde ich die Elternzeit an? Wann sollte ich am besten wieder einsteigen? Wie sage ich das? Oder bis wann muss ich es anmelden? Sowas stand da drauf. Und das war es dann aber auch fast schon. Wann muss ich Elterngeld beantragen? Das stand auch noch drauf. Und dann dachte ich immer, das kann nicht sein. Da muss dann noch viel mehr sein. Und dann fängt man an und recherchiert, wie man das so macht. Geht auf eine Suchmaschine im Internet und findet 2 Millionen Einträge, wo dann aber auch, ja, immer wieder das Gleiche steht, aber viele Punkte, wie ich jetzt im Nachhinein oder auch selbst beim Recherchieren für meine Arbeit festgestellt habe, einfach gar nicht drin sind oder viele Informationen auch fehlen, die sehr, sehr wichtig sind. Das habe ich dann beim Recherchieren und Ausarbeiten und in den Gesprächen mit meinen Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern rausgekriegt, dass es da wirklich viele Insider-Themen gibt, die in den klassischen Blogartikeln, die man so findet, einfach gar nicht drin sind, ne? Und ich hatte persönlich dann hinterher immer den Effekt, dass ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass ich diese Dinge nicht wusste. Und es gab einiges, was ich bereut habe, dass ich es nicht gewusst habe. Und dann dachte ich, das kann nicht sein, da musst du jetzt was machen. Das geht ja ganz, ganz vielen Frauen bestimmt so, ne? Wenn ich mich dann ausgetauscht habe mit anderen Müttern oder anderen Schwangern aus meinem Freundeskreis, die haben auch gesagt, ach so, das wusste ich gar nicht. Mütterpflegerin, Haushaltshilfe, wusste ich nicht, dass es da einen Anspruch gibt. Ne? Das sind ganz viele verschiedene Sachen und bei jedem ist es was anderes. Aber dieses Ding, dass sich jede Frau wieder selbst hinsetzen muss und recherchieren muss und auch dieses Gefühl hinterher, hätte ich das doch gewusst, ne? Man bereut so viel, finde ich, weil man es einfach nicht wusste. Und das kann nicht sein in einem Zeitalter, wo alle Informationen verfügbar sind, ne? Also ich finde, es fehlt einfach an Struktur und an Aufklärung. Und wenn da ein bisschen mehr passiert, dann haben die Frauen auch viel, viel mehr Selbstbestimmung und am Ende einen viel, viel besseren Output für sich. Und das ist mein Thema.
Es sind schon, finde ich, für mich tatsächlich sogar mehrere Aspekte, die da irgendwie mit hineinspielen. Ne? Aber klar, die Informationen, die du oft bekommst, kommen dann irgendwie aus einer Perspektive, ne? Wie von deinem Arbeitgeber. Richtig. Ja, okay, dann geht's halt um so einen Elterngeldkram oder sowas. Und da sind aber ganz andere Sachen, die einen in der Schwangerschaft ja auch noch beschäftigen, einfach überhaupt nicht inkludiert mit. Ne? Und ich habe mich so gerade wiedergefunden. Ich bin halt mittlerweile einfach so ein Typ, ich brauche einfach eine Guideline, wird gerne an die Hand genommen und habe gerne alles irgendwie als Service an einem Ort und Fleck. Das ist einfach, seit ich Mama bin, muss ich gucken, wo mein Kopf mit seinem Mental Load noch Kapazitäten hat. Und wie du gesagt hast, ne, es ist nicht so, dass 5 Jahre später in der nächsten Schwangerschaft du dich noch total an alles erinnerst, was du wie damals gemacht hast. Und mittlerweile hast du wahrscheinlich auch Sachen dazugelernt. Ich habe irgendwie gefühlt wieder bei Null angefangen, tatsächlich jetzt in dieser Schwangerschaft ja auch gerade. Deswegen bin ich total dankbar, dass ich auch von dir ja ein bisschen was mit testen durfte. Genau.
Gerne.
Ich würde auch gerne direkt an meine erste Frage loswerden, weil das war für mich so zum Beginn der Schwangerschaft oder ist auch so das, was oft Frauen, die sehr früh bei mir landen, beschäftigt. Du hast ja das Gefühl, du hast den positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Und dann so, und jetzt? Was kommt jetzt? So, ist das Erste, was ich mache, mir einen Termin bei der Frauenärztin zu machen? Oder ist das Erste, was ich mache, mir Gedanken um meine Elternzeit zu machen? Oder also, was ist eigentlich überhaupt wirklich wichtig am Anfang der Schwangerschaft? Weil dir können ja 1000 Sachen kommen. Du kannst auch vielleicht schon irgendwelche Shoppinglisten im Kopf haben, je nachdem, was für ein Typ du bist. Und ich finde das so überfordernd, da irgendwie einzusteigen und dann auch nicht so diese erste Zeit, die ja eigentlich einfach auch irgendwie zum, erstmal Ankommen in der Schwangerschaft da ist, zu überfrachten mit dieser ganzen Kopfsache. Was sind so die Themen, die aus deiner Sichtweise zu Beginn der Schwangerschaft überhaupt erstmal nur wichtig sind? Und worum kann man sich im Zweifelsfall, ja, dann hast du ja auch 9, 10 Monate Zeit, dich später immer noch drum kümmern?
Ja, ich glaube, so die klassischen Themen, die jeder im Kopf hat, wenn er den oder sie den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hat, ist, ich muss jetzt erstes meine Gynäkologin anrufen oder ich sage es meinem Partner oder dann vielleicht auch, oh mein Gott, wann ist der Geburtstermin und wie soll das Baby heißen? Ich glaube, das sind so Sachen, wenn man ein Baby plant, hat man ja auch schon ganz viele Namen im Kopf und überlegt da immer schon und dann werden das schon so Detailsachen, die aber eigentlich noch ganz lange Zeit haben. Aber an organisatorische Dinge, man macht viel intuitiv erstmal, glaube ich. Ne? Und es sind aber echt einige Dinge, an die man schon sehr früh denken soll aus dem organisatorischen Bereich, weil es für viele Dinge einfach schnell zu spät ist. Und sowas hat man ganz schnell gar nicht auf dem Schirm. Deshalb empfehle ich immer ganz gern für alle Frauen, die einen Kinderwunsch haben, dass sie auch vor der Schwangerschaft schon anfangen. Also gar nicht erst mit dem positiven Schwangerschaftstest starten und recherchieren, sondern vorher schon die wichtigsten Themen auf dem Schirm haben. Und da habe ich mal 6 Themen mitgebracht. Ich spicke jetzt mal in meiner Checkliste ein bisschen, dass ich da nichts vergesse. 6
schon, direkt?
Oh. Ja, direkt vor der Schwangerschaft würde ich direkt 6 Themen empfehlen. Das ist jetzt nicht dramatisch, wenn man das nicht vorher alles schon abgehakt hat, ne? Aber Sachen auf dem Schirm zu haben, dass wenn man schwanger ist, direkt die wichtigsten Sachen machen kann. Das sind keine großen Sachen. Manche sind kleiner, manche sind größer. Aber dass man die Themen einfach schon mal auf dem Schirm hat. Und das Erste ist, was wir natürlich alle mittlerweile wissen, was, als ich schwanger war, auch noch gar nicht so krass war, Hebamme suchen. Ne? Also gerade wenn man Schwangerschaftsvorsorge machen will und die Hebamme nicht erst im Wochenbett oder zur Geburt idealerweise auch haben will, sondern schon für die Schwangerschaftsvorsorge, dann ist es sehr, sehr cool, wenn man sich doch vorher schon mal überlegt oder informiert oder im Freundeskreis fragt oder auf verschiedenen Websites, die es da gibt, wo ist denn eine freie Hebamme in meiner Nähe, dass wenn man schwanger ist, direkt nachfragen kann. Weil ich habe ja einige Hebammen in meinem Kooperationsnetzwerk. Das Erste, was die mir immer sagen, wenn die Frauen anrufen in der 8., 9., 10. Woche, die sind ausgebucht. Das ist einfach so ein krasses, so ein krasser Mangel auf dem Hebammenmarkt. Und es wird auch gefühlt nicht besser. Und gerade wenn man dann zur Schwangerschaftsvorsorge die Hebamme haben will, wie gesagt, ist es super, wenn man da gleich am Anfang jemanden hat. Denn das ist ja dann das nächste Thema. Wann gehe ich das erste Mal zur Schwangerschaftsvorsorge? Normalerweise ist es ja so, dass die Frauen direkt bei der Gynäkologin oder ihrem Gynäkologen anrufen und einen Termin ausmachen. Und das ist aber was, was eigentlich so früh noch gar nicht unbedingt sinnvoll ist, weil man da ja noch gar nichts sehen kann, ne? Weil die Güns vielleicht mal Blut nehmen, um zu gucken, wie die Schwangerschaft gerade schon fortgeschritten ist. Aber oftmals bestellen die Frauen ja erst etwas später ein, damit man da überhaupt schon aussagekräftige Ergebnisse kriegen kann. Also erster Tipp, Hebamme suchen, damit man direkt mit dem positiven Test dann auch anrufen kann und auch jemanden hat für die Betreuung. Dann habe ich einen ganz, ganz trockenen Tipp, wo sich viele auch sehr gerne bis zum Ende vorsträuben. Das ist die Steuerklasse. Also ein finanzielles Thema, weil ein Steuerklassenwechsel für viele Familien deutlich mehr Elterngeld und auch Mutterschaftsgeld. Das findet man beim Googlen übrigens auch fast nie, dass die Steuerklasse auch einen Einfluss auf das Mutterschaftsgeld hat. Ne? Wenn ich eine günstige Steuerklasse habe, bekomme ich mehr netto und das ist dann die Grundlage, oder es gibt dann noch so einen Zwischenbetrag, das ist dann die Grundlage für die Berechnung des Mutterschaftsgelds und des Elterngeldes. Und der Steuerklassenwechsel muss aber relativ früh erfolgen, damit das Ganze funktioniert. Und deshalb sage ich immer, sobald ihr schwanger seid und wisst, ihr seid schwanger, dass man da einmal sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und das kann man ja auch wunderbar schon vorher machen. Ne? Das muss man ja da nicht, wenn man ganz aufgeregt ist, machen. Und so kann man deutlich mehr Mutterschaftsgeld und Elterngeld bekommen. Das ist aber auch nicht für jeden sinnvoll. Das kommt immer auf die Konstellation an, wie man, gerade wenn man gemeinsam veranlagt ist, wenn man einzeln veranlagt ist, spielt das Thema gar keine Rolle, weil dann kann man über die Steuerklasse nichts machen. Aber wenn man gemeinsam veranlagt ist oder verheiratet und gemeinsam veranlagt, da geht da sehr viel, aber nur zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und deshalb muss man das sehr, sehr früh machen. Dann das nächste, was ich noch empfehle, ist Geburtshaus anschauen, Geburtshaus besichtigen. Ich selbst habe auch mein mein zweites Kind im Geburtshaus bekommen. Zumindest war der Beginn der Geburt noch im Geburtshaus. Ich musste dann leider verlegt werden. Aber ich hatte das dann in der Mitte der Schwangerschaft erst gemacht und kam erst auf den Trichter, dass das für mich eine gute Möglichkeit wäre, mein Kind zu bekommen. Und war da schon eine der letzten. Also ich bin gerade noch so reingerutscht und habe einen Platz bekommen. Und ja, da lernt man ja auch bei so einer Besichtigung andere Schwangere kennen. Und mich hat es fast vom Hocker gehauen, dass da eine Frau dabei war, die gesagt hat, ich bin noch gar nicht schwanger, aber ich schaue mir das Geburtshaus schon mal an. Das fand ich mega cool, dass es Menschen gibt, die da so weitsichtig sind. Und auch beim Geburtshaus ist es ja so, dass umso früher man kommt, umso höher die Chancen sind, dass man da einen guten Platz bekommt. Ne? Also es kann sein, dass man auch da irgendwie in der 15. Woche oder so, wenn man dann soweit ist, sich da entschieden zu haben, einfach keinen Platz mehr bekommt, weil die so überlaufen sind.
Von daher. Du meinst jetzt aber speziell diejenigen Frauen, für die ein Geburtshaus in Betracht kommen? Oder meinst du, dass man eventuell vorher sich überhaupt erstmal Gedanken über den Geburtsort machen sollte? Ja, denn für mich wäre ja zum Beispiel ein Geburtshaus war nie überhaupt eine Erwägung. Genau, aber sich zumindest mal die Gedanken gemacht haben, was der Geburtsort sein könnte, weil potenziell ein Geburtshaus schon sehr ausgelastet ist und du
also das
im späteren halt Verlauf deiner Schwangerschaft keinen Platz mehr bekommen würdest.
Genau, das ist halt auch so ein Thema für sich wieder. Das sind einige Themen, die so miteinander verzahnt sind. Die Geburtsort war jetzt im Speziellen. Ne? Wer steht schon auf frühs und weiß, oder wer ist schwanger und weiß direkt, ich will mein Kind im Geburtshaus kriegen. Das läuft normalerweise anders. Ne? Also man stellt sich irgendwann vor, wie soll die Geburt verlaufen, guckt sich dann an, was gibt es für Möglichkeiten im Idealfall, wo man sein Kind kriegen kann und wer soll dabei sein bei der Geburt und kommt dann irgendwann vielleicht auf die Idee, dass ein Geburtshaus passen könnte. Das passiert aber in der Regel nicht am Anfang von der Schwangerschaft. Ja. Also ja, so wie du sagst, das wäre natürlich noch viel, viel besser, wenn man sich darüber auch schon vor der oder vor dem positiven Schwangerschaftstest Gedanken macht. Aber das sind Dinge, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man schon am besten da abgehakt haben sollte. Ne? Ich glaube, das würde zu tief greifen, da schon so tief einzusteigen. Ne? Also ich würde empfehlen, wenn man die Idee hat, grundsätzlich im Geburtshaus das Kind bekommen zu wollen und es nicht für sich ausschließt, dass man da auf jeden Fall schon mal hingeht und sich das anschaut, entweder vor der Schwangerschaft oder dann ganz am Anfang, um sich diesen Platz zu sichern. Und dann kann man ja immer noch überlegen, gehe ich ins Geburtshaus oder gehe ich ins Krankenhaus oder bekomme ich mein Kind zu Hause. Aber dann hat man diese Option schon mal gesichert, wenn es halt grundsätzlich eine Option wäre, die man für sich hat. Weißt du, wie ich es
genau,
meine?
Genau, das finde ich eben das Wichtige. Also wenn rein hypothetisch irgendwie die Idee besteht, dass das Optionen sein könnten, dann kann man es mitnehmen, finde ich, ja. Aber ich meine, es gibt sicherlich auch Frauen, die einfach prinzipiell das vielleicht für sich ausschließen würden und sagen, nee, dann macht es mir noch ein also To-Do.
Ja. Ein To-Do schon abgehakt. Ja, selbst dann geht es ja noch weiter mit der Klinikwahl. Das ist, wenn wir uns mit dem Geburtsort auseinandersetzen, gibt es ja ganz viele andere Optionen. Auch wenn ich in die Klinik gehe, welche wird es denn dann? Da gibt es ja auch verschiedene.
Aber das wäre dann für später wahrscheinlich.
Das wäre für später, genau, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Also ich fände es gut, wenn man die Idee hat, dass man sich grundsätzlich schon mal mit dem Thema Geburtshaus auseinandersetzen will, dass man sich da einfach mit beschäftigt und am Anfang da gleich mal so einen Termin vereinbart für eine Besichtigung, sich das sozusagen schon mal reserviert. Und wenn man dann merkt im Laufe der Schwangerschaft, nee, ist doch nicht mein Ding, wenn man sich dann tiefer mit dem Thema auseinandersetzt, dass man dann einfach sagt, hör zu, ich mach's doch nicht. Und da ist auch keine Hebamme böse, wenn man das macht. Ne? Aber man ist halt schnell in der Situation, dass es zu spät ist. Deshalb empfehle ich das ganz am Anfang oder schon vorher. Aha. Was habe ich noch? Kontrolle beim Zahnarzt habe ich noch als Punkt. Da ist es so, dass es für Schwangere keine zusätzlichen Termine oder sowas gibt, sondern das passiert in der Regel in der ganz normalen Regelversorgung, dass man zweimal im Jahr zum Zahnarzt geht und es bezahlt wird. Und das wird empfohlen, dass man das im ersten Drittel und im dritten Trimester macht als Schwangere. Und man kann das aber auch so legen, dass man auch vor der Schwangerschaft, wenn man weiß, man hat einen Kinderwunsch, schon mal hingeht und klärt, sind denn da größere Baustellen? Ne? Weil man kann ja nicht alle Sachen, die man vielleicht beim Zahnarzt machen müsste, in der Schwangerschaft noch gut machen oder muss dann da gucken, wie legen wir es am besten. Deshalb ist es ganz sinnvoll, auch vor der Schwangerschaft, also bei Kinderwunsch, schon mal hinzugehen und zu sagen, hier, ich habe einen Kinderwunsch, gucken wir doch da mal, ob alles passt oder ob noch irgendwas Größeres ansteht. Das wäre eine Sache. Mhm. Oder dann direkt halt am Anfang der Schwangerschaft im ersten Trimester schon mal die Kontrolle zu machen. Und dann habe ich als fünften Punkt die Krankenversicherung, dass man einmal schon vorher oder am Anfang der Schwangerschaft direkt checkt, welche zusätzlichen Leistungen habe ich denn bei meiner Krankenversicherung integriert. Du nickst schon fleißig gerade. Wir haben darüber schon mal gesprochen, ne? Für alle, die jetzt im Podcast sind, die Sabrina, die hat jetzt erstmal fleißig genickt, weil wir hatten mal drüber gesprochen im Privaten, wie das ist mit den Zusatzleistungen bei den Krankenversicherungen und haben auch schnell bemerkt, das ist total unterschiedlich, auch bei uns beiden. Und meistens gibt es irgendwie so eine Art Schwangerschaftskonto, wo die Schwangeren auf bestimmte Leistungen zurückgreifen können, die die Krankenkasse dann zusätzlich bezahlt. Und manche Krankenkassen sind da aber auch sehr restriktiv und bezahlen da einfach total wenig. Und ja, da kann man einmal den Check machen. Normalerweise lässt man ja seine Krankenversicherung immer ewig fließen, bis dann mal irgendwas ist und man vielleicht eine negative Erfahrung gemacht hat. Und dann, man dann merkt, vielleicht sollte ich mal wechseln oder überhaupt mal gucken, was gibt es denn noch so. Und bei den Zusatzleistungen unterscheiden die sich halt ganz, ganz deutlich. Und in der Schwangerschaft ist das ganz extrem. Deshalb macht es Sinn, gleich am Anfang oder auch schon vor der Schwangerschaft, wieso nicht, da mal zu gucken, was bietet meine Krankenkasse und was bieten andere.
Ja, willst du da noch was zu sagen, wie das bei dir war? Ja, ich sehe das total bei den gesetzlichen Krankenkassen. Mir war das früher auch nie bewusst, dass es da Unterschiede gibt. Ich dachte immer, ey, komm, ist alles ein und dasselbe. Aber meine Krankenkasse, ich war halt immer super aufgestellt. Ne? Die erstatten total viel in der Schwangerschaft, haben da 1000 verschiedene Konten für alle möglichen Sachen. Und ich sehe es auch bei meinen Schülerinnen bei den Präventionskursen. Ne? Die gesetzlichen Krankenkassen sind ja verpflichtet, 2 Präventionskurse im Jahr zu erstatten, was unter anderem ja auch Yogakurse in der Schwangerschaft sein können. Und die Beträge, die da maximal erstatten, die unterscheiden sich so extrem. Also manche sind ganz sparsam unterwegs und erstatten dann irgendwie nur 70 Euro pro Kurs, wo du heutzutage einfach keinen Kurs mehr für bekommst. Ja. Und andere übernehmen halt einfach 100% der Kursgebühren. Ne? Also ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Ich musste meine Krankenkasse nicht wechseln, aber das kann sogar ein Thema sein, wenn man nicht schwanger ist. Ne? Da auch so auf diese Zahnsachen und so, die du angesprochen hast. Da gibt es so individuelle Leistungen. Einfach mal abchecken, sich mit anderen austauschen vielleicht.
Das ist ein Megatipp. Sowas sollte man immer mal regelmäßig machen oder auch Versicherungen checken. Das ist auch so eine Sache, das kann man regelmäßig mal auf den Prüfstand stellen oder generell halt Versicherung. Oder auch immer, wenn sich so eine Lebenssituation ändert, dass man geheiratet hat oder umgezogen ist, dass man mal guckt, passt das noch oder gibt es da irgendwie was besser passt für meine Lebenssituation.
Genau. Aber jetzt waren wir bei Punkt 5, oder? Mit der Versicherung?
Genau, einen habe ich noch.
6 hast du angekündigt,
Einen habe ich noch und der ist speziell für die Selbstständigen unter uns. Und das gilt auch, wenn man nebenberuflich, also oder als Kleinunternehmer nur unterwegs ist. Nur Sabrina.
Auch mein Thema.
Auch dein Thema. Denn bei Selbstständigen ist die Bemessungsgrundlage für das Elterngeld einmal ganz anders. Da ist es nicht das letzte Jahr vor der Geburt, also der ein Jahr bis zur Geburt, sondern das ist
Kalendermonate vor der Geburt, genau.
Das ist das letzte Kalenderjahr, also wenn dein Kind im Dezember 2023 zur Welt kommt, dann ist es das Vorjahr und nicht 2023 fast komplett, sondern 2022 und da warst du vielleicht noch gar nicht schwanger und sowas muss man einfach wissen, ne? Und viele fallen da aus allen Wolken. Wenn sie dann hören, oh mein Gott, das war ja ganz anders, da waren meine Einkommensverhältnisse ganz anders und sich dann da erst mit beschäftigen. Ich habe eine Kooperationspartnerin, die hat sich spezialisiert auf Elterngeld für Selbstständige und die sagt sogar, man soll schon 3 Jahre vorher am besten oder zumindest ein Jahr, bevor man sich mit dem Kinderwunsch auseinandersetzt, mit dem Elterngeld am besten beschäftigen. Und sowas hat halt kein Mensch auf dem Schirm, ne? Aber wenn es dann soweit ist, dann ist es oft zu spät und deshalb ist das was, einmal einfach wissen, dass das so ist, dass es das gibt und dann kann man sich erkundigen und fällt dann nicht aus allen Wolken, wenn man schwanger ist und den Elterngeldantrag stellt und dann die Behörde sagt, Achtung, das ist bei Ihnen anders.
Und das und vor allen Dingen kannst du ja in der Selbstständigkeit teilweise Sachen einfach noch steuern, ne? In diesen 9 Monaten, die du dann schwanger bist, kannst du gegebenenfalls irgendwie deine Aufträge planen, deine Kosteninvestitionen so ein bisschen planen, so wie du es für dich brauchst.
Richtig.
Dass du da irgendwie noch das Beste rausholen kannst,
Ja, die Zahlungseingänge.
Und so ein bisschen hat man dann ja noch was in der Hand,
Richtig. Also es gibt immer die Periode vor der Schwangerschaft, sag ich mal. Das kommt immer auf den Bezugszeitraum an. Da kann man meistens hinterher nicht mehr viel machen, weil das einfach schon durch ist. dann während der Schwangerschaft, wie du gerade gesagt hast, dass man guckt, dass man da vielleicht noch viele Zahlungen in diesen Zeitraum holt, dass man die Berechnungsgrundlage.
Aber ich glaube, wir brauchen da auch gar nicht ins Detail reingehen, weil ist ja auch nicht jeder selbstständig, der
okay, uns zuhört, also hinterher genau. Geht dann auch nochmal was, aber das ist dann auch wieder was für Elterngeldberater. Ne? Gut, dann komme ich noch zum letzten Punkt, was die Selbstständigkeit angeht. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen für alle Selbstständigen, die zuhören. Man hat in der Regel dann auch keinen Anspruch auf Mutterschaftsgeld, sondern nur, wenn man eine Krankentagegeld- oder Krankenhaustagegeldversicherung abgeschlossen hat. Also je nachdem, ob man privat oder gesetzlich versichert ist, heißt das ein bisschen unterschiedlich. Aber man bekommt in der Regel einfach als Selbstständige kein Mutterschaftsgeld normal gezahlt. Und das wissen viele auch nicht. Und das sind alles so Themen, die lernt man dann, wenn man meinen Kurs belegt oder wenn man meinen Orga-Guide sich anschaut oder auch einfach die Checkliste schon mal runterlädt. Da stehen die Themen drauf, da kann man durchgehen, da kann man sehr, sehr viel mehr Sicherheit darüber gewinnen, dass man einfach diese Themen nicht vergisst, dass man sie kennt. Und okay. Ja, das ist was ich jetzt die letzten Jahre erarbeitet habe. Und am Start.
Wir waren jetzt sogar erstmal noch bei vor der Schwangerschaft oder zu Beginn der Schwangerschaft, ne?
Ja.
Haben nur einen Teil der Themen angeschnitten. Aus welchen Bereichen kommt denn noch irgendwie was an Organisation auf uns zu in der Schwangerschaft? Vielleicht kannst du mal so einen groben Überblick geben, aus welchen Themenbereichen man was auf dem Schirm haben kann. Also ein paar haben wir jetzt angeschnitten. Kann man das irgendwie so einteilen? Ich denke immer, ich habe das ja auch immer im Kopf, wenn ich irgendwie Meditationen kreiere, ne? Dann denke ich so an Shopping. Weiß nicht, kommt das aus mir heraus? Oder sowas Organisatorisches wie Elternzeit, Elterngeld oder so.
Aber das sind ja so die klassischen. Da gibt es viel mehr. Das sind so die klassischen Sachen, die jeder so auf dem Schirm hat. Ne? Die Erstausstattung muss irgendwie her, Elternzeit und Elterngeld sind Themen und Kindergeld kommt dann nach der Geburt noch. Das fällt einem sofort ein, aber es sind so viele kleine Sachen, die einfach auch noch mit auf dem Schirm sein sollten. Und das ist auch der Grund, warum mich das so gestört hat, weil man online oft immer nur diesen Ausschnitt findet. Das hat man am Anfang ja schon besprochen. Genau. Ne?
Wenn jetzt, ist ja auch okay, es hat ja jeder seine Perspektive. Ne? Und ich finde es total schön, wenn dann irgendjemand das auch mal zusammenfasst. Das ist ja auch cool.
Genau, und ich habe versucht, das ist halt das, was so mein Mehrwert, meine Hauptleistung ist, diese ganzen Sachen mal zu integrieren, dass man das alles in einem Fahrplan hat. Und ich habe jetzt meine Checkliste mal geöffnet und geguckt, was das für Bereiche überhaupt sind. Ne? Und das eine ist dieser klassische organisatorische Bereich rund um die Schwangerschaftsvorsorge und die Geburt. Also das sind dann eher so medizinische Themen und da fällt zum Beispiel rein, die Schwangerschaftsvorsorge. Wo will ich überhaupt hingehen? Wer kann das machen? Das muss ja nicht immer die Gynäkologin sein. Ne? Wenn man sich nicht mit diesen Themen auseinandersetzt vorher, geht man ja sofort als erstes zur Gyn, weil man gar nicht weiß, dass eine Hebamme das auch alles macht. Ne?
Und da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, was also bei mir einen mega Vorteil gebracht hat. Ich wusste, dass ich die Vorsorge auch mit der Hebamme machen möchte diesmal. Und dann hatte ich das Glück und bin an eine sehr engagierte Hebamme geraten, die noch bevor die Gyn mir den Mutterpass ausgestellt hat, dann einen Mutterpasstermin mit mir gemacht hat und sie den Mutterpass für mich gemacht hat. Und jetzt ohne da irgendwelche bürokratischen Details zu kennen, aber sie hat mir das so erklärt, dass die Hebammen andere Budgets haben als die Gyn-Praxen und sie konnte halt viel mehr Leistungen in den Mutterpass mit hineinnehmen. Und jetzt kenne ich alle meine Nährstoffwerte, alle meine Titer zu allen Viruserkrankungen, was für mich gerade sehr relevant war, weil bei uns in der Kita Ringelröteln war. Dann wusste ich, bin ich immun dagegen oder nicht. Hätte ich nicht gewusst, wenn meine Gündin Mutterpass gemacht hätte. Ja, ich war leider nicht immun, also nervös war ich dann trotzdem. Aber finde ich super spannend. Und das, obwohl ich ja relativ in dem Thema drin bin, wusste ich das zum Beispiel gar nicht mit dem Mutterpass. Das mal so als Anekdötchen.
Ja, und allein auch, dass die Hebamme ganz andere Zeitkontingente hat, jedes Mal, wenn sie ihre Schwangere besucht. Ne? Bei der Gyn, da bist du drin, das dauert eine Viertelstunde, außer vielleicht bei der Erstanamnese. Und dann bist du wieder raus, weil die einfach ganz anders aufgestellt sind von ihrem Praxisbetrieb. Und die Hebammen, die haben in der Regel eine Dreiviertelstunde Zeit oder manchmal dauert es auch eine Stunde, je nachdem, was du auch für Fragen hast. Und da kann man halt auch viel, viel tiefer reingehen und auf dein Umfeld mit eingeben, auf deine Situation. Das geht beim Gyn einfach gar nicht, ne? Muss man halt schauen, wo man sich wohler fühlt. Aber genau das wäre das erste Thema rund um die Schwangerschaftsvorsorge im medizinischen Bereich. Dann nochmal die Vor- und Nachsorgehebamme, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, die Zahnvorsorge. Und dann habe ich noch Themen rund um die Geburt ganz stark mit drin. Plane deine Traumgeburt. habe ich als extra Kapitel, das ist sowas, ja, das hört man oft, so als Schlagwort, ne, Traumgeburt, kann man gar nicht planen, höre ich ganz oft, aber man kann sich natürlich ausrichten auf sowas. Man kann sich eine Vorstellung davon machen, wo will ich hin, wer soll dabei sein. Und wichtig auch, dass das Mindset dazu mal angeschaut wird, ne? Wie stelle ich mir eine Geburt vor? Dazu habe ich vor kurzem auch einen ganz tollen Podcast bei der Jana vom Hebammenblog gehört. Da ging es um Geburtsbilder, ne? Und auch darum, dass es so einen großen Einfluss hat, welches Bild von Geburt habe ich aufgrund der Sozialisierung oder meiner Erziehung überhaupt. Und wie kann das auch anders sein? Und das ist so, so, so wichtig für die Geburt. Oder auch so beeinflussen, ne? Ob die Geburt dann am Ende gut verläuft oder vielleicht schwierig ist, hat ganz, ganz viel damit zu tun, was ich auch für eine Einstellung mitbringe. Deshalb finde ich das wichtig, einmal zu planen und sich ein Zielbild zu machen, wie soll das Ganze sein und wie komme ich da auch hin, wie kann ich das umsetzen. Da kann man nämlich ganz, ganz viel auch aktiv machen. Also den letzten Faktor hat man natürlich immer nicht in der Hand, ne? Dieses Unbestimmte, das bleibt offen, aber das macht es ja auch ein bisschen spannend am Ende, wie man da auch gut mit umgehen kann. Und das kann man im Vorfeld ja auch so ein bisschen gucken, welche Alternativen es gibt. Und zur Geburt an sich kommen noch viele weitere Themen mit dazu, zum Beispiel die Geburt in der Klinik anmelden. Also nachdem ich die Klinik oder ein Geburtshaus auch angeschaut habe und mich entschieden habe, ist es bei den Kliniken dann so, dass man sich relativ früh auch dort anmelden soll. Also sagen, ich komme mit meinem Geburtstermin so und so zu euch. Und,
was heißt das früh?
Es ist ganz unterschiedlich. Das kommt immer auf die Klinik an. Die haben da ihre eigenen Regeln und es hängt immer davon ab, wie die organisiert sind. Also bei vielen ist es so, dass die um die 20. Woche das schon sagen. Andere sagen, es reicht irgendwie 8 Wochen vor der Geburt, aber der Trend ist so, dass es immer früher einfach ist.
Aber es lohnt sich dann nachzuschauen, was die Klinik da
unbedingt
das Prozedere ist.
Genau, also man kann da entweder nachfragen, wenn man bei einer Klinikbesichtigung ist oder auf der Website einfach mal schauen. Viele haben da auch Informationen und auch so Anmeldebögen und so weiter. Und dann wäre dann auch ein Punkt, der damit direkt zusammenhängt, der dann erst so 6 Wochen vor der Geburt ungefähr stattfindet, dass man sich dann tatsächlich anmeldet in der Klinik, so 4 bis 6 Wochen vorher. Also es sind 2 verschiedene Punkte. Einmal praktisch den Platz reservieren und dann am Ende nochmal hingehen dort und ein Gespräch führen, was viele Kliniken jetzt leider auch auslagern und das auch nur noch telefonisch machen wollen, wo man da auch die Vorgeschichte, die persönliche nochmal bespricht und die Unterlagen alle schon mal anschaut, damit es dann, wenn es zur Geburt geht und du dann wirklich in der Tür stehst, nicht mehr mit solchen organisatorischen Dingen, dass man da nichts mehr mit zu tun hat. Genau. Dann geht es noch weiter mit dem Geburtsplan, den man natürlich schreiben kann, wo man dann seine Wünsche und seine Vorstellungen auch nochmal formuliert und dann am besten auch für die Klinikbesprechung dann einmal mitnimmt und in der Klinikakte hinterlegt, damit es dann auch alle, wenn Schichtwechsel ist und so weiter, einmal griffparat haben. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiges Kapitel, weil das macht man nicht einfach nicht so, dass man da einfach runterschreibt und das dann mit einer Haltung dahin hält. Ne?
Das ist was klar, gegoogelt das und mir da was zusammengeschrieben.
Richtig. Also das ist eigentlich keine Checkliste, wo man da ein Kreuzchen macht, das will ich, das will ich nicht, sondern da setze ich mich erstmal ganz tief damit auseinander. Was gibt es überhaupt für Alternativen? Wie ticke ich überhaupt? Ne? Man findet da ganz viel, wenn man das für sich schreibt, über sich heraus. Deshalb bin ich immer so erstaunt, wenn viele Frauen sagen, ich brauche das gar nicht, ne? Oder so eine Checkliste oder ich brauche das nicht. Ich finde, das ist sowas. Ja, ich würde nicht darauf verzichten wollen, einfach, ne, weil viel, viel mehr dahinter steckt, als man unter diesem Schlagwort erstmal versteht. So, was dazu noch kommt, ist die Kliniktasche, die wird dann noch gepackt kurz vorher und das Wochenbett, was man vorbereitet. Da gibt es ja auch einiges, was man im Vorfeld schon regeln kann und machen kann, damit es dann auch wirklich gut abläuft. Das war der erste Punkt, Orga-Themen bei der Schwangerschaftsvorsorge und Geburt, also dieser medizinische Bereich. Mein zweiter Bereich ist dann... Na, das ist nochmal eine
Um wieder ins Picture zu gehen, genau.
Ja. Genau. Ich versuche jetzt auch mal ein bisschen das schneller zu umfahren. Da waren jetzt schon alle Themen drin, die das umfasst. Der finanzielle Bereich ist mein zweiter Bereich. Da kommen 6 Punkte her. Einmal die Steuerklasse hatten wir schon drüber gesprochen. Dann auch die Krankenversicherung für sich selbst einmal zu checken. Die Krankenversicherung fürs Kind zu planen. Und da denken auch viele, ja, das versichere ich dann einfach bei mir mit und dann ist gut. Das kann ich dann irgendwie kurz nach der Geburt direkt machen und dann ist gut. Aber auch da gibt es wieder deutliche Unterschiede. Wenn jetzt zum Beispiel einer privat versichert ist und einer gesetzlich, dann kann das schon sein, dass das gar nicht mehr geht, wenn der Partner zu viel verdient zum Beispiel. Oder wenn beide selbstständig sind, wo kann man das Kind dann am besten mitversichern? Sollte man es vielleicht ganz eigen versichern, weil es in dem Tarif der Eltern vielleicht gar nicht passend ist und so weiter und so fort? Das sind so Themen, die da reinfallen. Dann das Thema Regle deine Finanzen habe ich nochmal als extra Punkt in meiner Checkliste. Da geht es dann um Sparen fürs Kind, um Sparen selbst, dass man dann in der Elternzeit auch genug Geld hat, ne? Dass man mal so eine Aufstellung macht, was habe ich, wie viel brauchen wir dann, wie viel Gehalt bleibt uns überhaupt übrig, vielleicht mit einem Gehalt, was man dann nur noch hat und dem Elterngeld. Und wie kommen wir da zurecht, wenn wir einfach weniger Einkommen erstmal haben nach der Geburt. Und auch, dass man die Versicherungen einfach mal alle auf den Prüfstand stellt.
Ja, fand ich auch so ein richtig schönes Gefühl, einfach mal so einen Kassensturz zu machen, zu gucken, wo stehe ich gerade und was passiert dann irgendwie im nächsten, in den nächsten Jahren.
Ja. Und dann hat man so ein Gefühl, bin ich hier sicher, sind wir gut aufgestellt, haben wir auch einen Notgroschen oder oh, das wird alles sehr, sehr knapp und was habe ich denn jetzt für Möglichkeiten, um das zu ändern? Und deshalb, wenn man es einmal in der Schwangerschaft macht, kommt man dann in der Elternzeit nicht so in diese Bredouille, dass es dann vielleicht eng werden könnte. Dann ein weiterer Punkt ist dann noch das Mutterschaftsgeld, was dann klassisch beantragt werden muss als Checklistenpunkt. Da erfährt man dann wann, wie, wo. Das ist nämlich nicht nur so, dass man das immer bei der Krankenkasse beantragt, sondern es gibt auch noch das Bundesamt für Soziale Sicherung für alle, die keinen Anspruch auf Mutterschaftsgeld bei der Krankenkasse haben zum Beispiel. Und das sind auch Themen, dass ich einmal weiß, wo muss ich denn mich hinwenden und wie mache ich das überhaupt, ne? Und dann habe ich noch beim finanziellen Bereich den Punkt, bereite den Elterngeldantrag vor. Das kann ich nur allen wärmstens ans Herz legen, sich damit früh auseinanderzusetzen. Und dann auch die richtigen Kreuze zu machen, weil wenn ich zum Beispiel dieses Steuerthema vorbereitet habe, ne, dass ich den Steuerklassenwechsel gemacht habe, ist es ja noch relevant, dass man im Elterngeldantrag dann auch die richtigen Kreuzchen macht. Ne? Oder wenn ich Bemessungszeiträume verschiebe, das hängt alles miteinander zusammen und muss am Ende rund sein. Deshalb macht es da auch immer Sinn, noch mal einen Elterngeldberater drüber schauen zu lassen oder das Ganze sogar auszulagern. Aber dazu.
Ich war so froh, dass ich das in meiner ersten Schwangerschaft einfach vorbereitet habe, dann in dieser Zeit vom Mutterschutz, wo ich Zeit habe. Und als ich dann mit dem frischen Baby da saß, ne, das Gehirn ist total zerstört. Ja. Da nicht noch Gedanken über diesen nervigen Bürokratieantrag bla sich machen zu müssen, sondern einfach nur Geburtsdatum eintragen, Namen eintragen und in den Briefkasten, fertig.
So habe ich es auch gemacht und das ist auch was man jedem wirklich nur empfehlen kann, weil man hat dann, wenn das Baby erstmal da ist, in den ersten Wochen überhaupt keine Nerven dafür. Und das sollte man ja relativ
Und man sollte den wirklich auch direkt ja nach der Geburt abschicken, weil der dauert ja bei den Elterngeldstellen. Ja. Ich weiß nicht, wie es regional unterschiedlich ist, aber teilweise auch sehr, sehr lang.
Ja, das kommt immer ein bisschen auf die Personalsituation an, aber ich kriege da auch sehr viel Zuschriften, dass es einfach ewig lang dauert und ja, man mit dem Geld einfach gerechnet hat, ne? Und dann auch da wieder ein Problem hat, wenn das viel zu lange dauert. Ja, man braucht halt dafür auch die Geburtsurkunde, die muss man am Anfang dann ja auch haben. Und vorher geht es halt nicht los und alles andere geht schon online bei vielen. Ja. Elterngeldstellen. So,
gibt es noch was aus dem Bereich finanziellen? Genau,
den ersten Bereich mit der Schwangerschaftsvorsorge und der Geburt, den zweiten Bereich mit dem finanziellen. Jetzt kommt der dritte Bereich, das ist das Rechtliche. Da geht es einmal darum, wann und wie ich am besten meinen Arbeitgeber überhaupt informiere über die Schwangerschaft. Das kommt auch immer ein bisschen drauf an, als was ich arbeite, weil manche macht es sehr früh Sinn, weil einfach in manchen Berufen das ja das Beschäftigungsverbot gibt und man dann gar nicht mehr arbeitet, sofort rausgezogen wird. Woanders kann man sich deutlich mehr Zeit lassen und es macht auch oft Sinn, das später zu sagen, wenn zum Beispiel eine Beförderung ansteht oder sowas. Mhm. Ne? Also da sollte man auch einmal genau hinschauen. Dann gibt es im rechtlichen Bereich noch den Urlaubsantrag für den Papa, falls der Urlaub nehmen will. Nach der Geburt direkt. Jetzt ist es ja immer noch mit diesem Vaterschaftsurlaub so in der Waage, wann der denn endlich kommt. Ne? Dieses Familienstartzeitgesetz, wo unsere Regierung gesagt hat, es soll irgendwie im Januar 2024 an den Start gehen. Und es gibt aber bis heute noch keine Updates. Es gibt auch noch immer noch keinen veröffentlichten Gesetzesentwurf. Ich bleibe an dem Thema gerade mal so ein bisschen dran, um zu gucken, was passiert da. Deshalb kann ich da gerade genau sagen, wie der Stand ist. Und ja, wenn man da einfach sowas nicht hat und da vielleicht auch nicht die Möglichkeit hat, Elternzeit zu nehmen oder das auch flexibel gestalten will und mit Urlaubstagen überbrücken will, dann macht es Sinn, auch sehr früh schon mal zu schauen, wann beantrage ich denn Urlaub und was sage ich da als Grund? Ne? Weil über meine rechtlichen Kooperationspartnerinnen, also Anwältinnen im Familienrechtbereich, weiß ich, dass da sehr, sehr viel Diskriminierung auch passiert, wenn die Väter schon sehr früh sagen, ach übrigens, dann und dann kriege ich ein Kind und ich hätte gerne Urlaub. Ne? Dann sagt ihr, oh, ihr kriegt ein Kind. Ne? Dann wird er da irgendwie nicht da sein nach der Geburt, dann befördern wir vielleicht wen anders. Und deshalb, ich will da jetzt nicht irgendwas erzählen, dass das alle Arbeitgeber machen oder so, aber es kommt halt immer darauf an, wo man arbeitet. Und wenn man da so die Vermutung hat, sowas könnte bei uns natürlich durchaus vorkommen, dass man da einfach vielleicht sich einen anderen Grund überlegt, warum man da Urlaub hat oder auch gar keinen Grund sagt und halt früh schon dran denkt, Urlaub zu nehmen, dass man dann auch da ist nach der Geburt. Gerade wenn es irgendwie Ferien sind oder Feiertage, wo der ET drauf fällt. Da wollen viele Kollegen auch Urlaub haben, wenn man dann in einem größeren Betrieb arbeitet. Und da muss man halt schnell sein, dass man da schon mal sich diese Zeit sichert. Mhm. Dann haben wir das Thema Vaterschaftsanerkennung und Sorgerechtserklärung oder Sorgeerklärung. Das ist auch was ich unbedingt in der Schwangerschaft schon empfehlen würde. Einfach, damit man abgesichert ist und dieses Thema später nicht mehr hat. Weil da ist es auch oft ein Problem, dass man dann beim Jugendamt oder wo man es auch immer machen will, da gibt es noch ein paar, ich glaube, ja, das meiste macht man beim Jugendamt, dass man da erstmal einen Termin kriegen muss. Und der Vater oder die zweite Mama will ja von Anfang an die gleichen Rechte haben oder man will das Recht geregelt haben. Deshalb ist das was, das würde ich unbedingt vorher immer empfehlen, dass man einfach auch handlungsfähig ist, wenn mit dem Kind irgendwas ist oder mit der Mama irgendwas ist. Mit dem Kind nicht, aber mit der Mama. Ja, doch, mit beiden. Mit dem Kind kann ja auch was sein, dass der Papa da genauso auch mitentscheiden kann. Ne? Mhm.
Beziehungsweise der zweite Elternteil.
Der zweite oder die Mama, genau, die zweite Mama. Dann die Namenswahl. Auch da habe ich jetzt gelesen, Namenswahl klingt immer so trivial. Ne? Nachnamen hat man automatisch, wobei das immer darauf ankommt, ob man verheiratet ist oder nicht. Und da ist jetzt sehr viel im Umbruch gerade. Da wird es auch nächstes Jahr ein neues Gesetz zu geben, dass Verheiratete größere Spielräume haben, was den Nachnamen angeht. Und auch beim Vornamen hat der Gesetzgeber einige Beschränkungen auferlegt. Da kann man auch nicht ganz so walten, wie man will. Also wenn man irgendwie mehrere Vornamen haben will oder irgendwie was ganz Außergewöhnliches, gibt es da rechtliche Vorgaben. Das würde ich auch einfach einmal checken. Und da ja, ist man dann fein mit seinem Wunsch, wenn man dann den Namen wirklich angibt. Dann der Punkt Melde Elternzeit an. Muss man auf dem Schirm haben und wissen, wie es geht. Vor allem, man darf die Fristen nicht verpassen. Und der letzte Punkt, den habe ich erst ganz spät auch auf dem Schirm gekriegt durch Recherche und durch Input von meinen Frauen in der Community, kümmere dich um Vollmachten. Das ist ein Thema, was einfach ganz, ganz oft vergessen wird und was ich auch gar nicht kannte in meinen Schwangerschaften. Vollmachten einmal, wenn es der Frau in der Klinik nicht gut gehen kann, dass ich als Partner auch was entscheiden darf für sie. Ne? Also wenn sie irgendwie sich selbst nicht mehr äußern kann, dass da eine Patientenverfügung besteht, dass da eine Vorsorgevollmacht da ist und am Ende auch, ja, das, jetzt muss ich mir gerade überlegen, wie das heißt, dass wenn mit den Eltern was ist, dass man jetzt fällt Sorgerechts. Mir der Begriff nicht ein, Sorgerechtsverfügung. Es gibt zwei Sorgerechtsverfügungen und ich gucke mal in meiner Checkliste, da steht es bestimmt drin.
Aber ich weiß, was du meinst. Genau, da haben wir uns auch am Anfang mal Gedanken drüber gemacht. Du kannst im Prinzip einfach nur schreiben, dass du dir wünschst, dass die und die Personen sich um dein Kind kümmern im Falle des Falles, dass beide Sorgeberechtigten.
Ja, Sorgerechtsverfügung und da gibt es noch, es gibt das einmal für wenn die Eltern handlungsunfähig sind und einmal für wenn die Eltern wirklich, wenn mit dem was passiert ist und sie nicht mehr da sind. Und dass man das auf dem Schirm hat und einmal überprüft, wer kann das machen bei uns und wie wollen wir das haben, weil ansonsten kommt das Gericht und entscheidet das, ne, wenn das nicht geklärt ist. Und dann ist es vielleicht anders, als man das gerne hätte. Das ist der Punkt Vollmachten. Und so sind wir jetzt schon beim letzten Orga-Bereich, der klassische Orga-Bereich. Mhm. Also das sind so ganz viele verschiedene Punkte, die ich jetzt mal über der Überschrift klassische Bereich zusammengefasst habe, weil das einfach ganz viele verschiedene Sachen sind. Das erste ist auch der erste Punkt in meiner Checkliste. Orientiere dich und mache dir einen Plan, dass man einfach von vornherein schon mal weiß, was habe ich für Themen? Wann macht es Sinn, welches Thema anzuschauen? Ne? Weil Steuerklassenwechsel brauche ich am Ende nicht mehr anschauen. Das ist was ich am Anfang machen muss. Mhm. Wo sind die Fristen genau? Hatte ich jetzt, glaube ich, schon gesagt. Und einfach einen Fahrplan hat und sich da langhangeln kann und dann nach und nach immer mein Häkchen dran setzen kann und weiß, was noch offen ist. Finde ich ganz wichtig, das einfach am Anfang einmal zu machen, weil das auch total viel Sicherheit gibt. Plane deine Elternzeit ist der nächste Punkt. Elternzeitanmeldung hatten wir schon kurz drüber gesprochen, aber die Elternzeit auch zu planen, sich hinzusetzen mit der Partnerin oder dem Partner und zu überlegen, wie wollen wir das eigentlich für uns gestalten und welche Möglichkeiten haben wir auch finanziell, dass man da die Bestandsaufnahme macht und dann schaut, wie können wir das Ganze umsetzen, so dass es für uns Sinn macht. Das ist auch relativ früh, was in der Schwangerschaft oder so in der Mitte, würde ich sagen, was man dann gut machen kann. Der dritte Punkt, ein klassischer Orga-Punkt, den Kinderbetreuungsplatz reservieren. Mhm. Das haben viele auch gar nicht auf dem Schirm in der Schwangerschaft. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, ab wann das Kind betreut werden soll. Aber es gibt ellenlange Vorlauflisten für Kinderbetreuungsplätze. Und gerade wenn man sein Kind früh betreuen lassen will, schon mit einem halben Jahr oder mit einem Jahr, muss man das in der Schwangerschaft schon machen. Also anmelden kann man es noch nicht, aber man kann erfragen, wie die Regularien vor Ort sind, wie die Platzvergabe ist, sich schon mal mit den Einrichtungen auseinandersetzen und dann schon mal vormerken lassen, wann das Kind geboren wird und dass man da gerne einen Platz hätte. Der nächste Punkt ist, prüfe deine Wohn- und Lebenssituation. Der zielt so ein bisschen darauf ab, wie das ist, wenn ich zum Beispiel ein Haustier habe, wenn ich nochmal umziehe, wenn ich schon größere Geschwisterkinder habe, wie kann ich die damit einbinden und altersgerecht abholen. Das sind so Themen, die man sich einfach mal anschauen sollte. Und dann besorge die Erstausstattung. Da gibt es ja auch ganz, ganz viel. Das hat
endlich meine Erstausstattung.
Ja, Sabrina, was hast du
denn? Kann ich ja nicht shoppen.
Ja, also da ist es so, man kann einfach unheimlich viel kaufen und so ging es mir auch, was man hinterher einfach nicht braucht. Bei dem Kapitel, und da lege ich im Kurs auch meinen Schwerpunkt drauf, geht es einfach darum, bevor man irgendwie sagt, okay, Kinderwagen, klassisch, kauft sich jeder, dass man sich die Frage stellt, brauche ich das überhaupt? Wenn ich jetzt in der Stadt wohne, ist das vielleicht total unpraktisch, mit dem Kinderwagen überall in die U-Bahn rein oder ins Taxi oder so oder da durch die Gegend zu kurven. Da macht es vielleicht eine Babytrage und ich hätte den Kinderwagen vielleicht hinterher eh nur zum Einkaufen benutzt. Ne? Das sind so Sachen, die kriegt man oft erst
im Vorher vielleicht aber auch gut sein kann.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe meinen immer benutzt dafür. Mein Kind war mal an mir dran, aber die Erfahrung müssen vieles selber machen. Aber da macht es vielleicht auch Sinn, wenn man schon die Vermutung hat, dass man da gar nicht so die Schiebemama ist, dass man sich vielleicht einfach einen Gebrauchten holt. Ne? Ja. Und dann vielleicht das Geld lieber in eine Trageberatung investiert und da wirklich weiß, wie mache ich das richtig und welche Trage passt zu mir.
Das ist Oder hier kommt wieder mein Herzensthema, statt einen Kleinwagen preisigen Kinderwagen zu kaufen, in eine Geburtsvorbereitung investieren.
Unbedingt.
Das bringe ich an der Stelle mal gerne an.
Und auch in so ähnliche Themen, Stillvorbereitung ist da zum Beispiel ein Thema mit mir im Kurs, Trageberatung, ne? Also alles, ich habe sowieso das Gefühl, alles, was man, wo man ein bisschen mehr Wissen zu braucht, dass der Trend dahin geht, dass man eher einen Kurs bucht, als sich diese teuren Sachen zu kaufen und dann einfach mit Wissen viel mehr ausgleichen kann an Fehlkäufen, die man sonst gemacht hätte.
Ja.
Ne?
Ja.
Also wenn ich zum Beispiel Stillen richtig klappt, dann brauche ich vielleicht gar keine Milchpumpe mehr, ne, weil es einfach läuft oder nur eine kleine als Backup oder so. Deshalb ist Erstausstattung ein ganz wichtiges Thema, was nicht nur so eine Checkliste ist oder wo auch halt wieder sehr viel mehr drumherum gestrickt ist. Dann das Thema, suche dir eine Haushaltshilfe oder Mütterpflegerin ist im Orga-Bereich. Das wusste ich auch erst ganz spät, wie man eine Haushaltshilfe beantragt und dass auch sehr, sehr viele Frauen Anspruch haben, gerade im Wochenbett auf eine Haushaltshilfe.
Da habe ich auch eine Podcast-Folge zu. Packe ich in die Shownotes mit der Franzi.
Ein Interview mit der Franzi, ne? Ja. Die Franzi ist da wirklich eine Koryphäe auf dem Gebiet, auch was so das Beantragen angeht. Ich bin da mit ihr auch im Austausch und holt mir da immer ihr Expertenwissen. Ja, das sollte man auf dem Schirm haben. Dann das nächste Thema, plane Blessing Ray oder Baby Shower oder was auch immer ich da machen will. Dazu gibt es, glaube ich, auch eine Podcast-Folge, ne, zum Blessing Ray.
Zumindest zum Blessing Way, ja, genau. Ich meine, das kommt dann aus meiner Sichtweise, meiner Ecke, ne? Weil das eher dann das Thema ist, wofür ich mich entscheiden würde. Das ist aber halt nicht neutral, muss man ja fairerweise dazu sagen.
Ist richtig. Und das versuche ich auch immer in meinem Guide und im Kurs, dass ich da neutral bin. Ich habe natürlich auch zu allem eine Meinung und habe das für mich gelöst, ne? Aber ich versuche, die Themen neutral darzustellen, dass die Frauen dann wissen, okay, das ist ein Blessing Way, so ist eine Babyshower und dann macht Sinn, das zu planen. Und ich brauche ungefähr so und so viel Vorlauf und hier und da kriege ich vielleicht noch eine gute Adresse mit dran, dass ich weiß, wie ich da tiefer einsteigen kann.
Ja, ich hatte dann, zum Beispiel, mir hat Ende August letztens eine Frau geschrieben, hey, ich möchte ein Blessing Way für meine Schwester machen im September. Also, ja, sorry, wenn du in der letzten Augustwoche schreibst, kriegst du keinen
Termin. Das ist sehr kurzfristig. Ja. Genau, dass man die Themen kennt und weiß, man muss davor planen. Das ist halt so mein Thema, ne? Deshalb Orga-Themen in der Schwangerschaft. Das nächste Thema, einen Kinderarzt suchen, wird auch immer früher. Ich habe auch schon eine Zuschrift gekriegt, weil ich habe es, glaube ich, im 7. bis 8. Monat mit drin, dass es bei ihr in der Gegend viel zu spät ist. Sie hat das von ihrer Hebamme gehört, dass man das schon machen soll. Und die haben auch irgendwie vorher schon im 1. Drittel der Schwangerschaft gesagt, wir sind voll, ne? Und dann, wir nehmen auch keine Neugeborenen mehr auf. Und das ist auch so ein Mythos. Viele denken, man muss aufgenommen werden mit einem Neugeborenen. Aber wenn die Kapazitäten am Ende sind, dann können die einfach nichts machen. Die versuchen dann, die reinzuschieben, dass die Neugeborenen gerade noch wenigstens versorgt sind. Aber bei vielen geht einfach nichts. Und das ist einfach so. Da hat man dann nur eine Notfallsprechstunde, wo man wirklich hingehen kann. Aber diese ganzen U-Untersuchungen und so, die ja auch sehr lange dauern oft, da braucht man schon einen festen Kinderarzt. Und da ist es gut, wenn man frühzeitig einfach sich einen Platz sichert. So, jetzt haben wir noch 3 und dann sind wir durch. Bereite dich auf das Leben mit Baby vor. Das ist auch so ein klassisches Thema für alles, was so dann danach kommt, dass man einfach weiß, wie man so ein Baby handelt und so. Da gibt es ganz viele einzelne Unterpunkte wieder, die man sich anschauen soll. Dann besuche einen Erste-Hilfe-Kurs fürs Baby, finde ich auch immer ganz wichtig. Und idealerweise macht man das auch in der Schwangerschaft schon, weil es danach einfach ein bisschen schwieriger ist, das so logistisch und terminlich hinzukriegen. Und dass man die Kniffe von Anfang an parat hat. Na, mein Kind hat zum Beispiel, das, ich weiß nicht, Vierteljahr oder so war meine Tochter, da hat die irgend so einen kleinen Aufkleber verschluckt und hat keine Luft mehr gekriegt. Ne? Und alle, oh Hilfe, was passiert da? Ne? Und ich wusste einfach noch aus dem Kurs, dass ich sie dann so übers Knie lege und dann so von hinten. Ne? Das macht man ja auch anders dann bei größeren Kindern. Und bei kleineren ist es halt so, dass ich wusste, was ich machen muss. Und da kam das Ding sofort raus. Und ich habe mich so sicher gefühlt in dem Moment. Das war so cool, dass du nicht da sitzt und hilflos bist, sondern einfach deinem Kind helfen kannst. Und es geht so schnell, dass irgendwas passiert. Und also das ist auch ein Must-Do in der Schwangerschaft, dass man sich so einen Kurs mal bucht. Und der allerletzte Punkt ist, auch der letzte Punkt auf meiner Liste, es passt ganz gut, bereite Entscheidungen und Anträge vor. Also wie geht es nach der Geburt weiter? Und das fängt direkt bei Stunde 0 an im Kreißsaal, dass du dann Fragen gestellt kriegst zum Kind, zum Beispiel zur Vitamin-K-Gabe oder sowas. Ne? Dass man da eine Meinung zu hat und nicht das Thema das erste Mal hört und dann einfach das macht, was die Ärztin oder der Arzt empfiehlt und hinterher dann sagt, ach Mist, hätte ich doch ganz anders gemacht, wenn ich mich vorher mit auseinandergesetzt hätte. Und da gibt es eine richtig große Stange an Dingen, die man dann machen kann. Also die man erstmal wissen soll und die man dann auch noch machen muss, was Anträge angeht. Und das kann man alles gut vorbereiten. Wir hatten ja auch schon über den Elterngeldantrag gesprochen, der hat ja noch einen extra Punkt. Aber diese ganzen vielen kleinen anderen Dinge, die sind dann da auch noch mit drin. So, das waren alle 35, jetzt mal nicht chronologisch geordnet.
Viele Punkte.
Aber schwindelig, oder?
Weißt du, was ich so cool finde? Wir können gleich noch weiter so über deine Checkliste sprechen. Wir haben ja jetzt hier ein paar Mal angesprochen, die ominöse Checkliste. Aber erstmal, was ich dazu sagen möchte, vielleicht irgendwie auch so als Feedback an dich. Ich habe mir die ja vor ein paar Wochen irgendwie mal zur Brust genommen. Und was ich halt so cool finde, du kannst halt da durchgehen und gucken, welche Themen betreffen mich gerade jetzt in diesem Moment, welche Themen betreffen mich überhaupt. Und du kannst dir da das rauspicken, was halt für dich relevant ist. Und du musst ja jetzt nicht total überfrachtet sein von allen diesen Sachen, über die wir gesprochen haben, sondern du nimmst halt für dich die Sachen, die wichtig sind, hast dann aber zumindest, finde ich, einen total schönen Überblick, ein total schönes, so das, was mir immer sehr gut tut, an die Hand genommen werden und die Themen auf dem Schirm. und das einmal irgendwie wenigstens so abgefrühstückt und dann kann man ja immer noch sagen, so nein, brauche ich nicht. Oder, oh ja, das nehme ich mir jetzt dann zu Brust, dieses Thema. Das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut getan. Mal irgendwie auch so ein bisschen den Kopf freier zu kriegen, ne? Weil das finde ich ja sehr, sehr schön und sehr wichtig auch. Was mir ja immer so sehr am Herzen liegt, ist, dass sowas wie dieses Organisatorische und Vorbereitungsbla uns nicht einfach so belastet in der Schwangerschaft, ne? Ja. Wir wollen die Schwangerschaft ja schön erleben und eine schöne Zeit verbringen und nicht da die ganze Zeit im Kopf und am Überlegen sein und vielleicht noch im Hinterkopf zu haben, was muss ich jetzt noch machen, um ideal irgendwie in dieser Situation gerade zu sein und dieses FOMO-Gefühl auch einfach immer zu haben. Ja. Aber du hast ja gerade die Punkte auch, glaube ich, von deiner Checkliste so ein bisschen so runtergerattert, klingt so gemein. aber zusammen.
Ja, es ist ein schöneres viel, Wort.
Genau. So.
Da sieht man auch wieder,
was ist diese Checkliste? So, jetzt erstmal für die, die jetzt alle irgendwie die ganze Zeit darauf warten. Was ist das überhaupt? Wo kriege ich das? Kann ich das auch haben? Ich brauche sowas.
Ja, kann jeder sich runterladen im Endeffekt. Also das ist, ich ja,
das ist einfach Checkliste nur eine PDF-Datei.
Es ist eine PDF-Datei. Ja. Die Checkliste ist sozusagen das Herzstück von meinem Business und das ist mein Hauptanliegen, dass man einen Fahrplan hat vom Schwangerschaftstest an oder auch schon vorher bis wirklich zur Geburt, dass man genau weiß, welche Themen auf einen zukommen. Die ist dann chronologisch geordnet. Man hat im Grunde, man kann das so ganz grob zuordnen, jede Woche, also es sind 35 Themen, jede Woche ein To-Do. Und wie du aber auch gesagt hast, manche Sachen kann man komplett rausstreichen, zum Beispiel das mit der Steuerklasse, wenn man allein veranlagt ist, oder mit dem Sorgerecht, wenn man verheiratet ist. Da muss man dann einmal für sich am Anfang so eine Bestandsaufnahme machen oder kann das machen. Passt das für mich? Was kann ich streichen? Wo kann ich auch die Reihenfolge ändern von der Checkliste? Das ist natürlich ganz frei. Also es ist halt ein allgemeines Tool, wo man mitarbeiten kann und dann Woche für Woche vielleicht durchgeht und abhakt oder dann, wenn man gerade irgendwie an einem Punkt ist, ne, wo man sich mit auseinandersetzen will. Und die Checkliste, die kann man auf meiner Website runterladen. Die kostet nichts. Die findet man unter orgamami.de. Und wenn man die Checkliste abonniert hat, bekommt man dann automatisch passend zu dieser Checkliste mein Orga-To-Do der Woche Mailing dazu. Das heißt, ganz am Anfang füllt man so ein Formular aus, da kommt der Name rein und der Nachname, deine E-Mail-Adresse und deine Schwangerschaftswoche. Und wenn ich dann weiß, du bist jetzt gerade in Schwangerschaftswoche 10, dann gucke ich in meiner Checkliste, es geht natürlich automatisch, guck da nicht bei allen nach. Ja, es wäre ein bisschen viel. Schon ein paar drauf. Dann gucke ich, was ist in Woche 10 jetzt dein To-Do und schicke dir eine E-Mail mit einer Erinnerung für diese Woche, damit du da auch gar nicht die Verlegenheit hast, das vielleicht zu übersehen oder zu vergessen. Und so kriegst du jede Woche montags ein Reminder.
Machst du schön häppchenweise, ne?
Genau, und dann kannst du nichts vergessen. Das ist sehr, sehr cool und passt auch immer zu deiner Woche. Und dann kannst du ja entscheiden, ne? Habe ich das schon erledigt? Dann überfliege ich es vielleicht nochmal, mache einen Haken dran. Und habe ich es nicht erledigt, dann lese ich mal weiter, was da noch für Infos in dieser E-Mail sind. Und ja, wie ich am besten in dieses Thema rangehe. Das ist die Checkliste mit dem Mailing begleitend. Und für alle, die dann sagen, okay, Checkliste ist cool, aber jetzt muss ich ja wieder anfangen und googeln. Da habe ich ja wieder irgendwie die Hälfte der Themen nicht auf dem Schirm. Die Optionen, und das war halt auch mein Thema, ne? Warum ich so struggle mit diesem Thema, weil ich einfach die Optionen alle nicht kannte. Ich kannte erstmal die Themen alle nicht, das fand ich hinterher furchtbar, dass ich nicht kannte. Und dann die Optionen, ne? Die Alternativen, die man hat. Und wenn man das alles wissen will und nicht dem Zufall überlassen will, ob man das jetzt findet beim Googlen oder nicht, dafür gibt es den Orga-Guide. Und dem Orga-Guide, der ist auch ein E-Book, der ist auch kostenpflichtig, aber der kostet mal läppische 35 Euro, der kostet jetzt nicht 350 Euro oder so.
Hast du nicht, bevor wir gerade angefangen haben mit der Aufnahme, auch sowas gesagt von wegen, du hast einen Rabattcode vorbereitet für die
Hörerinnen? Für deine Community.
Was gibt's denn da?
Ich gleich noch einen Rabattcode dazu raus, ne? Also normalerweise kostet der 35 Euro. Ihr kriegt einen 10% Rabattcode bei der lieben Sabrina, das packen wir in die Shownotes, würde ich sagen, oder?
Genau.
Machen wir so. Und da kriegt man dann nicht nur die Checkliste, die ist da auch nochmal drin, dass man es alles schön kompakt zusammen hat, aber man kriegt dann für jedes dieser einzelnen To-Dos nochmal eine A4-Seite, wo die wichtigsten Infos draufstehen, wo die Alternativen angerissen sind. Das kann natürlich jetzt nicht allumfassend sein, aber man hat so nochmal eine Übersicht zu allen Themen, man spart sich dieses erste Suchen im Internet und man kriegt auch die Links für die wichtigsten Anlaufstellen, die man da braucht, ne? Also zum Beispiel zur Elternzeitanmeldung, wann muss ich das machen, wo kann ich das alles nochmal in der großen offiziellen Broschüre vom Ministerium nachlesen. Diese Links sind da drin, wie es auch vielleicht das Vorgehen, ne? Man braucht dann auch bestimmte Formulare oder sowas und dann findet man solche wichtigen Inhalte dann alle in diesem Orga-Guide und der ist halt sehr kompakt, weil wirklich ein To-Do pro jedes der 35 Themen drin ist. Und ja, das
man kann noch tiefer reingehen. Von
verschiedenen Checklisten und so, dass man dann nochmal für sich gucken kann. Und wenn man noch tiefer reingehen will und dann noch viel, viel mehr Input haben will, weil die dieser Guide kann es halt nicht leisten mit einer Seite pro To-Do, dann geht man in den Online-Kurs. Und da wird man dann wirklich richtig an die Hand genommen und kriegt ganz, ganz viele Infos. Da geht es dann ganz tief in die Themen rein. Da sind dann die ganzen Expertentipps noch mit drin von meinen Kooperationspartnerinnen. Ich habe mich da praktisch zu jedem Thema mit einem meiner Partnerinnen auseinandergesetzt. Das sind dann Rechtsanwälte gewesen, Hebammen, Steuerberater, Elterngeldberater, jeweils zu dem Thema passend. Und habe das mit denen besprochen und die haben dann gesagt, oh hier, da kannst du noch diesen Tipp rein und aus der Praxis weiß ich das und das noch, das kannst du noch mit reintun. Und das findet man dann alles im Kurs und im Kurs habe ich dann auch noch sowas wie Umsetzungsleitfäden mit drin. Ne? Wie gehe ich vor bei bestimmten Themen, wo man dann auch wieder abhaken kann und gucken kann, wo man da jetzt ist und was man als nächstes machen kann, nochmal im Thema drin. Dann gibt es auch diverse zusätzliche Checklisten, wie zum Beispiel zur Erstausstattung oder dann zum Wochenbett gibt es Empfehlungen, was man sich da alles so anschaffen könnte oder wo es halt auch drauf ankommt, was das Wichtige ist, damit man da nicht wieder so viele Sachen kauft, die man dann gar nicht braucht.
Okay, ich verlinke alles dazu in den Shownotes. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir sehr für deine Zeit heute, Madeleine. Hat mir super, super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass den Hörern das einen Mehrwert bietet, dass vor allen Dingen euch das vielleicht auch schon zu Beginn der Schwangerschaft erreicht, dass man da noch viel rausholen kann. Mhm. Dann wünsche ich allen einen wunderschönen restlichen Tag und dir auch, Madeleine.
Dir auch, Sabrina. Vielen Dank für die Einladung und hab noch einen schönen Urlaub.